Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos. Tiki-Taka ist tot, lang lebe Tiki-Taka. So schreibt es zumindest DAZN auf Social Media und ein Barca-Tor. Nee, keine Sorge, liebe Leute, uns geht's gut, keine Sorge, alles gut. Aber wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich war gestern Sonntagabend auf dem Konzert, Zebrahead, sehr geil. Und Alex sieht auch ein bisschen groggy aus, wenn ich hier so in die Kamera schaue. Was waren das? 2 Hallenturniere von dir? Du bist aber auch selbst schuld.
Ja, ich bin fix und alle, wirklich auf der letzten Rille, wie wahrscheinlich viele in Deutschland, weil gestern war ja auch Super Bowl und zu allem Überfluss hatte ich wirklich 2 Hallenturniere in Folge, Samstag Hallenturnier, Sonntag Hallenturnier und danach noch bis um 3 Uhr Super Bowl geschaut und dann konnte ich nicht mehr, wir waren auf einer Super Bowl Party, wenn man das so nennen will, also gab Buffet und so in einem Bowling Center mit Freunden, also direkt nach dem Hallenturnier dahin gefahren, noch bis 3 Uhr, bis zur Halbzeit schaue ich durchgehalten und dann dachte ich mir, ich muss jetzt heim, ich bin fix und alle.
Warst du da schon entschieden? Ich habe keine Ahnung. Oder ging da noch?
Nee, war ein super spannendes Spiel und alles, aber ich konnte es nicht zu Ende, dann wäre ich ja noch fix und aller gewesen heute. Aber ja, dann quasi bis ich dann daheim war, um 3:30 im Bett, dann heute früh um 10 Uhr Wecker gestellt. Und ich habe ja sogar das Barca-Spiel verpasst wegen meinem Hallenturnier und habe heute früh quasi erst die zweite Halbzeit Super Bowl Relive geschaut und dann das Barca-Spiel Relive. Und ich bin aber trotzdem fix und alle. Ich hatte gerade, du hast es ja mitbekommen, einen Krampf im Oberschenkel vor unserer Aufnahme.
Dein Körper sagt, hör auf,
mein Körper sagt mir, dieses Wochenende war etwas zu strapaziös offenbar. so ist das halt, ne?
Ja, man wird ja alt werden. Wir hatten ja letztens auch noch letzte Woche eine Geburtstagsparty, da war ich dann dran, du musst eine Runde schmeißen. Das kam ja auch noch dazu, zwischen all diesen ganzen Spieltagsstress.
Da ging es mir auch nicht ganz so optimal am Freitag dann, muss ich ehrlich zugeben, ja.
Du hattest doch gar keine Cuba Libres, oder?
Ja, 2 oder 3 waren es, glaube ich, schon. Ach,
okay. Der Mojito, der war nicht so gut, weil er das trotzdem.
Der war nicht gefehlt, so gut, deswegen blieb es bei einem, aber man merkt schon, in welche Richtung das ungefähr ging, ne?
Ja, ich war ganz dankbar auf deinen ewigen Tipp, Elotrans, was du mir vor irgendwie 2 Jahren mal gezeigt hast. Das hat mal wieder geholfen dann am nächsten Tag. Ist ganz nett, ja. Leute, wir haben eine schöne, glaube ich, volle Folge für euch vorbereitet. Es geht natürlich wie immer um Meisterschaftskampf. Jetzt sind es aktuell 11 Punkte Vorsprung, weil Real erst am Mittwoch im Einsatz ist. Da die große Frage, wird's Barca? Abstiegskampf. Jetzt der FC Sevilla ist ziemlich sicher raus und es läuft da wieder. Da ist der FC Valencia mittendrin. Die werden doch nicht etwa wirklich, oder ist das möglich? Das schauen wir uns an. Club-WM war da, ein bisschen drüber reden. Ist das ein nettes Turnier oder eigentlich eher überflüssig? Und ich habe später noch eine kleine These schon mal Richtung Spieler der Saison. Mal gucken, was Alex dazu sagen wird. Ihr könnt euch ja selbst schon mal Gedanken machen, wer das so werden könnte. Aber fangen wir doch mal generell an mit Meisterschaftskampf. Also ich glaube, mittlerweile ist die Frage nicht mehr, kann Real Barca noch einholen? Wie gesagt, 11 oder 8 Punkte, je nachdem, wie das Spiel gegen Elche am Mittwoch ausgeht. Die Frage ist fast eher, kann Barca das noch verlieren und aus der Hand geben? Was meinst du?
Ja, das war schon ziemlich souverän gegen Villarreal. Wie gesagt, ich habe es nicht live geschaut, sondern im Real Life heute früh. Ab und zu natürlich geskippt, weil die 90 Minuten am Stück, die hätte ich nicht geschafft von der Zeit her. Also wenn der Ball im Aus war oder so, natürlich da schön bei DAZN auf die 30-Sekunden-Marke da geklickt. Aber schon viel vom Spiel gesehen. Wobei so viel war ja nicht zu sehen, wenn man ehrlich ist. Denn es war wieder dieses minimalistische 1-0 Barca in Full-Effekt. Den Gegner im Griff. Die eine Torchance, auch wunderschön wieder herauskombiniert, ne? Doppelpass Pedri, Lewandowski, Pedri eiskalt. Also ein wunderschöner Angriffsmove und viel mehr dann nicht, weil man auch wieder nicht viel mehr machen musste. Und hinten im Endeffekt gar nichts zugelassen, weil Araujo und Christensen absolute Monster sind und weil die Mannschaft stark gegen den Ball arbeitet und da wirklich voller Selbstvertrauen agiert, aber eben nicht ganz so vor dem Tor, sondern eben viel mit und gegen den Ball im Mittelfeld und da sehr, sehr routiniert und abgezockt eben, minimalistisch die Siege einfährt. Und deswegen verstehe ich schon deine These, dass man sagt, wenn sie so routiniert sind, so abgezockt, dann sieht das schon ein bisschen nach Meisterschaft aus, ne? Oder nicht nur ein bisschen.
Riecht mittlerweile stark nach. Und ich werde ja auch in den Streams immer noch gefragt, so kann Real das noch schaffen, so an sich müsste Real dann einfach da sein, sollte der FC Barcelona noch eine schwache Phase haben, dass es da irgendwas Kurioses passiert, jetzt vielleicht durch die Europa League, dass man da wieder so einen Europaschock bekommt, wie damals in Liverpool oder Rom, egal wann auch immer, dass da irgendwas passiert, dass durch die Copa-Duelle ein Team dann irgendwie in die Krise oder zumindest in ein sportliches Tief fällt, aber da Barca muss ja mehr als ein, zwei, drei Spiele noch verpatzen und so souverän, wie das aktuell aussieht. Also das war jetzt ein 1-0-Sieg, der siebte insgesamt in dieser Saison. Mehr hatte Barca noch nie. Ist ein geteilter Rekord mit irgendwie aus den 80ern, aus den 90er Jahren. Damals ist Barca noch nie Meister geworden, aber jetzt sieht das danach aus, weil man ja einfach auch nicht nur effektiv vorne ist, sondern einfach auch brutal hinten ist. Weiter 7 Gegentore, 16 weiße Westen, also unfassbare Werte. Du hattest aber gemeint, minimalistisch, minimalistisch ist es, das, was Getafe die letzten Jahre öfter mal gezeigt hat mit dem 1-0-Sieg, wo sie auch wirklich nur ein, zwei Chancen hatte. Was Mallorca jetzt hatte, trotzdem hatte ja der FC Barcelona am Wochenende da irgendwie noch zwei, drei andere ziemlich gute Chancen. Es gab früh diesen Traumpass von Petri in Lewandowskis Lauf, der dann an Pepe Reina gescheitert ist. Später hat dann noch Lewandowski Rafinha in den Strafraum geschickt, also das waren schon auch. Wenn es Chancen gibt, dann sieht das spektakulär teilweise aus, weil es schnell geht, überfallartig läuft einer ein. Das ist schon stark und dass es dann nicht das große Chancenfeuerwerk ist, wie früher beim FC Barcelona, ist halt so. Aber ich habe da jetzt aktuell wenig zu kritisieren. Also ich bin sowieso auch mal ein Fan von kleineren Siegen, wie das bei Real Madrid auch schon oft der Fall war, dass es nicht immer gleich ein 4-0 werden muss. Von dem her ist das aktuell, ringt mir einiges an Respekt ab, genauso auch die Auswärtsstärke. Von 11 Spielen haben sie 10 gewonnen, nur einmal verloren, das war im Bernabeu. Und ja, wie gesagt, der Sieg gestern war einfach auch alles andere als unverdient. Also, dass Villarreal nicht so viel reißt gegen Barca, was waren das von den letzten 29 Duellen, haben sie einen Sieg geholt und ansonsten sich auch gerne mal abschießen lassen. Das hat jetzt auch keinen überrascht. Von dem her, ja, Chapeau Barca.
Chapeau Barca, aber trotzdem für mich noch zu früh, da irgendwelche Meisterschaftstendenzen schon klar anzusprechen. Also natürlich sieht es gut aus, punktetechnisch 8 sind's. Ich gehe mal stark davon aus, dass es 8 auch am Mittwochabend oder Donnerstag früh sein werden. Real Madrid hat ja dieses verschobene Spiel gegen Elche zu Hause im Bernabeu gegen den Tabellenletzten, der einen mageren Sieg auf dem Konto hat,
aber und
40 Gegentore kassiert hat. Also auch wenn du ein bisschen müde bist durch die Reise jetzt nach Marokko, wobei die Entfernung jetzt nicht die weiteste ist, aber ein bisschen müde bist du ja trotzdem und auch ein bisschen abgelenkt, noch so ein bisschen in Feierstellung und jetzt plötzlich so ein graues Spiel unter der Woche gegen Elche. Kann schwer sein, sich dazu 100% zu motivieren. Nichtsdestotrotz rechne ich felsenfest mit dem Heimsieg, dann sitzt wieder 8. Klingt auch nach viel, aber nochmal, die Wochen der Wahrheit kommen dann, wenn Woche für Woche Champions League, Europa League, englische Wochen anstehen, also mit der Copa dann auch, dann geht's ans Eingemachte. Ne? Wenn Doppelbelastung bei Barca, wenn Doppelbelastung auch bei Real Madrid, unter der Woche Highlightspiel gegen, bei Barca ist es jetzt Man United, bei euch ist es dann ja die Woche drauf, Liverpool, dann mit Rückspiel und dann hast du irgendwie zwei, drei Tage später irgendein schweres Auswärtsspiel in, keine Ahnung, Mallorca, Osasuna, Celta oder Almeria, da kannst du dann die Punkte liegen lassen und in den direkten Vergleichen, denn der Klassiko steht ja, der Rückspielklassiko steht noch bevor und die Copa-Klassikos können ja für mich auch einen sehr, sehr großen psychologischen Effekt auf beide Mannschaften haben. Also nicht auf die Liga, direkt, aber eben indirekt durch diesen psychologischen Effekt. Und wenn du da als Real Madrid Barca im Halbfinale rauskegelst, dann kann das definitiv einen Einfluss auf die Liga haben. Deswegen würde ich wirklich trotz schönem Punktevorsprung von 8 Punkten jetzt nicht sofort direkt am Mitte, Anfang Februar sagen, nee, die Liga ist durch, da wird nichts mehr passieren. Nee, die englischen Wochen und die direkten Duelle auch in der Copa, da geht's dann ans Eingemachte, also hier im März und April, da können wir nochmal reden.
Logisch, da. Und trotzdem 56 Punkte nach 21 Spieltagen, das ist ein historischer Wert in der Liga, noch nicht der Rekord, aber das, wie gesagt, es wird schwer, da noch ranzukommen, nicht unmöglich, weil ich schon glaube, dass Real auch Barca in der Copa rauswerfen kann und dann, wie du gesagt hast, gibt's da vielleicht irgendwie ein kleines Tief oder so, mal sehen. Ich würde auch noch kurz auf den Gegner schauen, FC Villarreal, die hatten ja so Anfang Januar ein Hoch, Real zu Hause geschlagen, dann bitte in der Copa rausgefallen, jetzt ist das wieder auch ein ziemliches Tief, da jetzt 3 Niederlagen in Folge, es gab ja jetzt erst in der letzten Woche diese Niederlage gegen Elche, wo sie sich da geschlagen haben, Elche ist erster Saisonsieg 3-1 geworden und jetzt auch gegen Barca verloren, das wie gesagt auch verdient. Ich glaube, zu Hause hat Villarreal das letzte Mal 2007 gegen Barca geholt. Danach gab es 10 Siege und 5 Unentschieden. Also da ist man auch immer gerne ein Aufbaugegner, ein bisschen oder was auch immer. Und so ist jetzt Setiens Bilanz. Der hat aus 10 Spielen nur 13 Punkte geholt. Das ist schon auch ziemlich dünne. Wie gesagt, er hatte sein Hoch zwischendurch wieder, aber ist da jetzt wieder irgendwie aus den Europa-Rängen sind sie rausgerutscht. Dafür jetzt Betis wieder drin. Da geht es auch ganz gut hin und her der Tabelle. Also spannend, das zu verfolgen. Was haben wir denn noch so bei Barca? Ich könnte ja gleich mal eine These auspacken. Spieler der Saison. Also, wir haben beim FC Barcelona, der es werden könnte, je nachdem, was alles noch passiert. Wir haben beim FC Barcelona natürlich herausragende Spieler, dass Lewandowski super wichtig ist, dass der genauso viele Tore hat, wie man von ihm erwartet. Jo, Ter Stegen ist super wichtig. Petri hat jetzt von euren 7-1-0-Siegen hat er 4 allein entschieden. Also da auch eine ziemlich hohe Quote. Aber was Araujo jetzt auch da in Villarreal wieder abgerissen hat, das steht für mich so ein bisschen für dieses neue Barca, wo ich habe ja jahrelang gesagt, dass eure Abwehr einfach schlecht ist, mit Piqué, mit Error Garcia, auch ein Alba mittlerweile zu alt, zu langsam, aber was da sich da jetzt verändert hat und mittendrin eben so ein Araujo, was der für eine Mentalität Power zeigt, vorne wie hinten, auch mal als Rechtsverteidiger auf der Linie, was der da wegkratzt, also den könnte ich mir auch gut in Weiß vorstellen, das wird wohl sehr unwahrscheinlich passieren, aber da nochmal, hat es ja auch in unser Team der Hinrunde geschafft, finde ich einfach stark, was der da diese Saison abreißt und vielleicht wird es ja so einer mal wie in England irgendwie ein Van Dijk oder so, auch wenn, wie gesagt, natürlich ein Petri und Lewandowski für ein paar mehr Punkte gesorgt haben, aber ist so, den pflanze ich euch schon mal den Gedanken in eure Ohren, in euren Kopf.
Ja, ich fand ihn auch im Real wieder stark, ja. Was ich da mitbekommen habe, lässt halt nichts anbrennen und ja, für mich tatsächlich so ein bisschen der Man of the Match gestern gewesen. Bei den Barca-Noten habe ich diesmal nicht mitgesprochen, habe ich mich nicht geäußert, weil ich habe ja das Spiel live nicht gesehen, aber für mich persönlich war er da schon herausragend. Klar, Petri, der Torschütze, wunderschönes Tor. Aber Araujo ist ja der Garant, dass die Defensive so brutal stark ist mit Christensen. Nochmal, nicht umsonst habe ich ja beide ins Team der Hinrunde gewählt. Für mich die Stabilisatoren schlechthin. Fällt mir nur ein bisschen schwer, da einen über den anderen zu wählen, weil ich, wie gesagt, beide im Tandem, finde ich, sind die Garanten. Und wenn ab und zu mal durch diese Mauer da was durchkommt, dann hast du halt da hinten die deutsche Mauer Ter Stegen stehen. Ja. Den wäre auch Team der Hinrunde nicht zu Unrecht gewählt haben. Apropos Ter Stegen, ich habe eine Wortmeldung von unserem Patreon Marcel Rivera Ramirez. Oh. Wir hatten ja das letzte in der letzten Folge das Thema Kevin Trapp und Ter Stegen. Ne? Sollte da der eine die Nummer 1 vor Neuer sein, der jetzt verletzt ist und auch einen schweren Stand auch in anderen Dingen bei Bayern hat durch seine Aussagen. Und auch in der öffentlichen Wahrnehmung wird ja immer mehr gefordert, dass Neuer vielleicht nicht mehr die definitiv klare Nummer 1 Deutschland ist. Ich glaube, Michi Hofmann hat es gestern auch bei Villarreal Barca gesagt, dass für ihn Ter Stegen es sich verdient hätte, die klare deutsche Nummer 1 zu sein. So, also auch Michi Hofmann, der ja Ex-Torhüter ist, also der kennt sich ja wirklich mit Torhütern aus, hat sich da klar positioniert. Wir beide waren ja auch eher der Meinung, naja, wenn schon kein Neuer, dann wäre eher schon recht klar Ter Stegen die Nummer 1 und nicht Kevin Trapp. Aber da gab es ein bisschen Gegenwehr.
Er kommt aus Frankfurt.
Vor allem für mich, genau. Und zwar natürlich aus der Richtung Frankfurt. Markus Krösche, der Manager der SGE, der Eintracht, hat ja da klar gesagt, ja, wenn kein Neuer, dann hat sich Kevin Trapp verdient, der sollte die neue Nummer 1 sein. Wir sehen das ein bisschen anders. Aber wie gesagt, es gibt auch Gegenwehr. Marcel zum Beispiel hat geschrieben, dass Ter Stegen momentan in einer beachtlichen Form ist, ist natürlich klar zu sehen. Die zu Null-Serien kommen aber nicht nur durch ihn, da zum Teil in einigen Spielen auch nur ein Schuss aufs Tor kam. Oder Barca momentan einfach gut spielt und das macht, um Meister zu werden. Ich möchte seine Leistung also gar nicht schmälern, im Gegenteil, aber man muss auch bedenken, was Kevin Trapp der Eintracht gebracht hat. Ihm alleine sind einige Siege, wenn nicht sogar der UEFA-Cup-Titel, also Europa-League-Titel, zu verdanken. Man kann schon verstehen, warum Kevin Trapp oder warum manche sagen, dass Kevin Trapp Deutschlands Nummer 1 ist. So, erstmal klare Aussage. Oder Nummer 1 sein sollte, ne? Wenn Neuer da nicht mehr ist. Und weil Alex dann meinte, dass Krösche sich wohl nicht, also war natürlich augenzwinkernd von mir, der Zone leisten kann oder will und anscheinend nicht so viele Spiele von Barca gesehen hat. Alex hat vermutlich genauso viele Spiele von Barca gesehen wie von der von der Eintracht wie Krösche von Barca, nämlich null. Marcel, das ist nicht ganz korrekt. Ich schaue tatsächlich jedes Wochenende Bundesliga. Natürlich nicht immer jedes Eintracht-Spiel über die volle Distanz, 90 Minuten Einzelspiel gegen Mainz oder so, schaue ich eher selten. Aber ich schaue immer die Konferenz und kriege absolut immer mit, was Kevin Trapp da leistet. Mhm. Und will das ja auch überhaupt nicht schmälern. Ich sag nur, der Stegen ist für mich, wenn, dann klarer vorne in diesem Rennen um die mögliche Nummer 1, wenn Neuer nicht mehr da sein sollte oder im Sommer vielleicht sogar bei den Bayern. Ne? Kann ja sein, dass er die Bayern verlässt oder selbst gegen Jan Sommer nur die Nummer 2 wird. Also wenn das Rennen eröffnet wird und Deutschlands Nummer 1, habe ich einfach der Stegen trotzdem recht klar vorne. Das heißt nicht, dass ich die Leistung von Trapp schmälere, sondern einfach nur die von Ter Stegen ein bisschen höher bewerte. Das ist alles. Aber wie gesagt, du merkst schon, da kommt ein bisschen Gegenwehr.
Ja, er hat auch nicht ganz Unrecht, weil einfach die Abwehr so spektakulär ist bei euch. Und auch jetzt bei dem Spiel in Villarreal, das war natürlich schön vollendet mit Lewandowski, Petri, bam, bam, bam. Aber irgendwo hat es auch Koundé hatte da seinen Input, weil der hatte so den Ballverlust mit erzwingt und vorne drauf geht. Also auch da stark die Abwehr von Barca, vorne wie hinten, überall mit dabei. Aber trotzdem. Deutschland hat schon öfter mal den Luxus gehabt, dass man irgendwie die Torhüterwahl, dass es schwer gefallen ist, ob das bei der WM 2006 war oder wann auch immer. Also bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Apropos weitergehen. Ihr habt ja jetzt am Donnerstag wieder ein Spiel. Was kann man da jetzt erwarten? Manchester United, das klingt nach Champions League, es ist aber Europa League.
Ja, das tut mir weh. Ich habe die Paarung gerade vor unserer Podcastaufnahme, hatte ich ja die andere Podcastaufnahme, Talk und Tipps, wo wir über die Champions League gesprochen haben. Übrigens mit Special Guest Alexi Menüsch über PSG Bayern ausführlich gesprochen, das nur als kleiner Hinweis. Und da hatten wir dann natürlich dann auch am Ende ganz kurz über Barca gegen Man United gesprochen und da blutete mir das Herz, dass das keine Champions League-Paarung ist. Du hast einfach Brügge gegen Benfica in der Champions League und Barca gegen Man United in der Europa League. Es tut weh, Nils. Ja. Es tut einfach ein bisschen weh und zwar sicherlich den Red Devils, also Man United genauso, ne, wie Barca und den Barca-Fans, dass das eben nur am Donnerstag stattfindet und nicht am Dienstag oder Mittwoch. Mhm. Also das klingt schon wirklich nach Königsklasse und ich glaube, das wird ein richtig knackiges Spiel auf Augenhöhe. Ich sehe da keinen Favoriten.
Ja. Das wird schwer. Ihr habt, wie war das dieses Jahr, alles gewonnen bisher? Bei United läuft es ja auch viel besser, diesen FA Cup weiter, haben jetzt bald das League Cup Finale, zuletzt gab es einen 2-0-Sieg bei Leeds, in der Tabelle Platz 3, knapp hinter City, 5 Punkte hinter Arsenal, wobei die auch irgendwie ein, zwei Spiele noch mehr haben, also da. Ten Hag baut da weiter was auf. Ich glaube, Casemiro ist top drauf und super motiviert, wenn es gegen Barca geht. Rashford trifft wieder regelmäßig. Also das kann man sich schon anschauen, aber irgendwie, ich weiß nicht, Donnerstagsspiele. Da hatte Real Madrid jetzt auch 3. Da weiß ich jetzt mittlerweile, wie sich Barca-Fans seit über einem Jahr fühlen. Mal gucken, ob ich das anschaue. Aber es ist schon eigentlich nicht etwas. Was tippst du denn so?
Das musst du anschauen. Jetzt hör bitte auf. Kein Mensch sagt ja, dass du irgendwelche anderen Europäer anschauen
musst. Läuft das mir überhaupt bei RTL oder muss man sich da auch wieder...
Ja, du brauchst einen Account bei RTL. Ja, allein das ist auch für die Öffentlichkeit. Wobei sie ein Spiel, meine ich, immer im Free-TV zeigen, aber logischerweise mit deutscher Beteiligung wahrscheinlich. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt, welches sie zeigen, aber normalerweise zeigen sie immer ein deutsches Spiel. Okay. Von daher glaube ich, dass man dann ja einen kostenpflichtigen Account braucht. Das macht es natürlich dann auch schwerer oder eine größere Hürde für alle neutralen Fans, ne? Barca-Fans, klar, dann holst du dir das Abo, aber trotzdem ist eine Hürde, die Europa League zu schauen, ist ein bisschen blöd, ne? Verstehe ich völlig, aber das Spiel hat es trotzdem in sich, also ich finde, das muss man als neutraler Fan oder selbst als Real Madrid-Fan eigentlich schon schauen, das ist ein Kracherspiel. Allein für Casemiro, ne? Wahrscheinlich drückt man eher im Blanco-Lager den Engländern da noch mehr als sonst.
Wobei, ihr dürft schon gerne Doppelbelastung weiter haben. Also.
Ach so.
Ihr dürft schon auch weiterkommen.
Stimmt, so gesehen. Es ist ja auch erst Playoff-Zwischenrunde. Ja. Ne? Erst danach kommt Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Also aus Real Madrid-Sicht oder aus Madridismus-Sicht würde ich auch sagen, ja, nimmt durch ein paar Runden mit und fliegt dann halt im Halbfinale raus, damit ihr noch Doppelbelastung
habt.
Das stimmt schon so. Das würde ich, wenn ich Real-Fan wäre, schon auch so sehen. Aber du, es würde mich jetzt nicht komplett erstaunen, wundern, überraschen, wenn Barca hier an Man United scheitert. Mhm. Rückspiel ist ja immer Old Trafford. Mhm. Also gewinnst du hier, keine Ahnung, das Hinspiel mit deinem obligatorischen 1-0 und im Rückspiel, keine Ahnung, steht es irgendwann 1-0 Man United und du kriegst kurz vor Schluss das blöde 0-2. Da kannst du ja auch ausscheiden. Oder, mein Gott, geht's halt in die Verlängerung. Also für mich super schwer zu tippen. Rückspiel zu Hause. Das ist für Man United, finde ich, ein kleiner Vorteil. Ja. Da bleibe ich dabei, auch wenn es natürlich die Auswärtstorregel nicht mehr gibt. Ja, aber
trotzdem.
Ne, du hast dann trotzdem einen Mini-Vorteil. Also das wird schon knackig. Das Fällt mir schwer, ehrlich gesagt, eine Prognose abzugeben. Also ich glaube, zu Hause jetzt im Camp Nou am Donnerstag verliert Barca schon mal nicht. Ja. Und so gut, wie sie sind. Ja, vielleicht wirklich wieder das typische 1-0. Aber im Old Trafford, da werde ich auf jeden Fall zittern, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, schauen wir mal. Wird ja auch das Wiedersehen Ten Hag und De Jong, also gibt schon ein paar nette Sachen, Varane, Casemiro auf der anderen Seite. Es gibt aber noch mehr spanische Beteiligung in der Europa League, auch am Donnerstag, nur daneben 21 statt 18:45 Uhr, ist es dann der FC Sevilla, der dann nach Eindhoven muss. Das Rückspiel ist dann eine Woche später in Eindhoven. Diese mittlerweile Vierter in Holland, aber auch nur irgendwie 4 Punkte hinter Tabellenführer Feyenoord, gegen die haben sie zuletzt mal ein 2-2 gespielt, also sind jetzt auch nicht schlecht drauf. Aber man muss beim FC Sevilla, darum soll es jetzt natürlich gehen, klar sagen, die sind jetzt deutlich besser drauf in den letzten Wochen. Den Abstiegskampf haben sie abgeschüttelt mittlerweile. Es läuft wieder besser, weil einfach Neuzugänge funktionieren. Jetzt bei dem 2-0-Sieg gegen Mallorca hat das 1-0 hat Pape Gay vorbereitet und das 2-0, da war dann Brian Gil zur Stelle, auch wenn irgendwie Mallorca zwei Verteidiger da drüber getreten haben. Die Defensive ist viel besser geworden, auch da ein bisschen durch Neuzugänge und auch ein Youssef En-Nesyri ist endlich wieder zurück in seiner Form. Von den letzten 6 Sevilla-Toren hat er 4 erzielt. Also da läuft's wieder viel besser. Du merkst, das Selbstvertrauen ist zurück beim FC Sevilla. Speziell jetzt auch zu Hause. Sie haben ja von den ersten 7 Heimspielen haben sie nur 3 Pünktchen, 3 Unentschieden geholt, 4 verloren. Da jetzt zuletzt aber wieder 4 Siege eingefahren. Es läuft noch lange nicht alles perfekt. Es gibt auch immer mal trotzdem noch eine Niederlage. Aber man merkt schon irgendwie das, was in der Hinrunde war, so kurios und verrückt das auch war und speziell Abwehrprobleme. Wird deutlich besser und da sind sie jetzt, haben sie sich ein erstes gutes Polster geholt, auch wenn es erstmal nur 4 Punkte auf Valencia sind, aber ich glaube, mit Abstiegskampf werden sie jetzt nicht mehr viel zu tun haben und da vielleicht jetzt auch in der Europa League da nicht ein Zeichen setzen, aber zu Hause mit Rückenwind da jetzt auch erstmal wieder gewinnen. Wie siehst du den FC Sevilla?
Ja, auf jeden Fall stabilisiert, das muss man schon sagen. Der Sieg gegen Mallorca war jetzt doppelt wichtig, weil Mallorca ja normalerweise eine, auch wenn es tabellarisch natürlich die Mallorquiner sehr gut dastehen, aber normalerweise im Abstiegskampf so eine Mannschaft, die du ja eher unten reinziehen möchtest oder solltest und vor allem solltest du als FC Sevilla definitiv, egal wo Mallorca steht, vor Mallorca in der Tabelle landen am Ende. Aktuell sind es 4 Punkte Rückstand, aber das sind eben so Spiele, die musst du gewinnen, egal ob du jetzt Sevilla heißt oder Valladolid oder Celta oder Almeria oder Cádiz. Ne? Zu Hause gegen Mallorca, den eigentlich typischen Abstiegskandidaten, da musst du gewinnen. Da haben sie jetzt wirklich die Hausaufgaben gemacht mit einem 2-0, das, denke ich, mehr als in Ordnung ging. Also da, wenn sie sich so stabilisieren können und endlich auch wieder die Resultate einfahren und Thema Stabilisierung, da gehört einfach mal ein 2-0 dazu, das ist einfach super wichtig. Man sieht es ja bei Barca, wenn du vorne kein Feuerwerk grundsätzlich abspulen kannst, dann musst du hinten sicher stehen. Und das konnten sie ja einfach in der kompletten Hinrunde ja fast nie. Nee. Und wenn das einfach verbessert wird, dann sehe ich da auch Sevilla auf einem guten Weg. Wie gesagt, es sind erst 4 Punkte, hast du ja selber angesprochen. Deswegen will ich jetzt nicht so weit gehen und direkt sagen, im Abstiegskampf werden sie jetzt nichts zu tun haben. Es ist eng alles in La Liga. Und wenn du 2-3 Spiele mal verlierst oder nicht gewinnst, ne, bist du sofort wieder da komplett unten drin. Aber sie sind auf dem richtigen Weg, definitiv.
Ja, okay. Bei Mallorca, a.k.a. dem Getafe von der Insel, muss man mittlerweile sagen, gegen Real hatten sie was, 29 Fouls, jetzt waren es immerhin noch 14 Fouls, gegen Real war es 1 Schuss aufs Tor, das war das Ding von irgendwie Murici Nacho und jetzt eben 0 Abschlüsse, also aha, die machen wohl auch nur, wenn sie wirklich wollen oder irgendwie motiviert sind, wenn der Gegenspieler Vinicius heißt, naja, die dürfen gern noch ein bisschen weiter runtergedrückt werden, aber da ist es bleibt eng in der Tabelle natürlich. Wenn wir schon beim Thema Abstiegskampf sind, ja, kann der FC Valencia wirklich absteigen? Also jetzt sind sie auf einem Abstiegsplatz, das erste Mal in dieser Saison, glaube ich. Und wir haben jetzt Rückrunde, das letzte Mal, als der FC Valencia in einer Rückrunde auf einem Abstiegsplatz war, das war in den 80er Jahren und damals 1986 und damals sind sie dann auch abgestiegen. Also dass das mal am zweiten Spieltag vielleicht passiert, geschenkt. aber es sieht weiter düster aus. 20 Pünktchen nur aus 21 Spieltagen. Schlechter war man nur in der Saison 82-83, damals nur 14 Punkte. Da konnte man, das war eine legendäre Wundersaison beim FC Valencia, weil man sich am letzten Spieltag irgendwie doch noch vorm Abstieg bewahrt hat. Aber es sieht überhaupt nicht gut aus, auch jetzt mit Foto mehr oder weniger Interimstrainer. Es gibt das Gerücht, dass man Franziska Gräber holen will, bla. Läuft es auch nicht gut. Und jetzt eben dann auch eine verdiente Niederlage zu Hause gegen den Athletic Club. Und die Stimmung, was schätzt du, Alex, wie gut die Stimmung ist?
Ja, ich muss es nicht schätzen, ich habe es ja mitbekommen. Zumindest nicht live in Valencia, ja. Logischerweise, aber auf Social Media hat man es gesehen. Die könnte gar nicht schlechter sein. Es gab wieder. Demonstrationen vor dem Stadion. Lim Wette ja.
Peter und, Wette, ja.
Oder Peter Wette ja, die Rufe, also Peter, hau ab. Mhm. Die Fans haben sich da organisiert und sind, glaube ich, später ins Stadion. Das Stadion war ja teilweise komplett leer. Ich weiß nicht, zu wie vielen Minuten sie rein sind oder wie spät, das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, aber was man auf Social Media gesehen hat, eben war vor dem Stadion diese Proteste, ne? Und das war schon deutlich. Also da ist die Krisenstimmung, könnte ja nicht größer sein. Sie sind in La Liga jetzt seit 7 Spielen ohne Sieg und haben 6 davon verloren. Mhm. Zuletzt 0-1 Valladolid, 0-1 Girona und jetzt 1-2 gegen den Athletic Club aus Bilbao. Also auch 3 Niederlagen in Folge, die natürlich sehr, sehr schmerzhaft sind, vor allem gegen Valladolid und Girona. Ne? Die klaren, typischen Abstiegskandidaten, das sind ja eben die Spiele, die du zumindest nicht verlieren solltest. Mhm. Es sieht sehr, sehr schlecht aus und das ist halt einfach so, wenn in einem Verein so eine Krisenstimmung herrscht, das ist ja auch wie so ein schleichendes Gift, ne? Die Fans protestieren, die Mannschaft ist verunsichert, du schmeißt den Trainer raus, hast keinen neuen Nachfolger, Woro kommt wieder zum 7. Mal als Interimscoach, weiß ja auch nicht, ja, wird er jetzt bleiben oder nicht, man guckt mal, wie gut das macht und wenn er es nicht gut macht, danach sieht es ja nicht aus, verlieren ja ständig, wird dann doch wieder irgendein Neuer kommen und gleichzeitig gibt es die Proteste und du, ganz ehrlich, das klingt nach einem unschönen Cocktail, ne? Der bitter schmeckt und ganz, ganz bitter schmecken kann, nämlich am Ende der Saison. Mhm. Also aktuell, ja, sieht es nicht gut aus.
Wüsste ich auch nicht, was man Positives sagen kann. Also egal, ob da jetzt noch mal ein anderer Trainer kommen sollte. Wir hatten ja schon auch in unserer letzten Folge schon mal groß drüber geredet und auch nochmal unseren Twitter-Follower Flippo zitiert, der eben gesagt hat, vielleicht ist der Abstieg auch die einzige Option, um Peter Lim loszuwerden, dass der dann endgültig sagt, ich kann es niemals mehr irgendwie gewinnbringend verkaufen, deswegen Hauptsache weg. Ihm ist alles scheinbar scheißegal, was da passiert. Egal, ob da jetzt 10 oder 10.000 Leute protestieren und irgendwie Peter, verpiss dich rufen. Es gibt weiter es gibt viele Gründe, irgendwie wie in der letzten Folge schon aufgenannt, warum der FC Valencia da unten ist. Man hat das jüngste Team der Liga, zu viele Trainerwechsel die letzten Jahre, wo man einfach nie Kontinuität mit auch unterschiedlichen Trainern hat, ob das mal Celades war, Javi Gracia. Es wird eher nach Namen eingekauft, so Ilaik Shmodiba, Ex-Barca, Kluivert hier der Sohn, Gattuso war vielleicht auch eher so ein bisschen Name. Gute Spieler müssen gehen oder werden verkauft, Guedes, Soler, Cheryshev, Rodrigo, Ferran Torres, Parejo und so weiter. Offensiv ist das ideenlos, was man Woche für Woche zeigt. Mittlerweile brennen bei Spielern auch die Nerven durch, wie Paulista im Bernabeu gezeigt hat. Und ja, die Statistiken sind einfach überhaupt nicht gut mit nur 20 Punkten. Und das sind alles Werte wie aus den 80ern. Ich glaube, in diesem Kalenderjahr haben sie erst ein Pünktchen geholt. Ja, das war jetzt zuletzt wie auch der FC Retafe. Die haben jetzt immer am Wochenende ihren zweiten Punkt geholt, 1-1 gegen Rayo. Aber ja, einfach null Hoffnung aktuell, dass das noch viel besser wird. Und man hat ja auch das Wintertransferfenster nicht verschlafen, weil es war eine bewusste Entscheidung von Peter Lim, dass er sagt, nö, ich gebe keinen Euro aus. Wenn einer geschenkt kommt, dann okay. Aber irgendwas noch mehr reinstecken in den Verein, nö. Das müsste er selbst irgendwie richten und dann eben auch deswegen wieder Foto zum 7., 8. Mal. Also keine Hoffnung, das könnte wirklich, glaube ich, einen Abstieg geben.
Apropos Getafe, das ist das nächste Spiel. Auswärts, also das wird ein Abstiegs...
Ach ja, tatsächlich, boah, am Montag.
Ja, da geht's richtig ab. Ja. Das ist das Duell eben 19. gegen 18. Und da in Getafe, das wird ein ganz, ganz hässliches Spiel. Ja. Also, wenn du mich fragen würdest, Torchancen, ja, weniger als 10 auf beiden, oder Torschüsse weniger als 10 auf beiden Seiten, so ungefähr. Und dann ist die Frage, machen die einen das 1-0, bleibt es 0-0, oder machen die einen anderen das 0-1? Also, das wird ein absolutes Schlüsselspiel. Da darfst du auf keinen Fall verlieren. Besser gesagt, da musst du eigentlich gewinnen als Valencia, denn danach wird es eher schwierig mit dem Gewinn. Dann kommt Real Sociedad, danach geht's ins Camp Nou, dann kommt Osasuna, die sind ja auch richtig gut drauf, dann musst du zu Atletico und dann kommt Rayo. Oh. Das ist auch nur ein schweres Programm in den nächsten Wochen für Valencia. Ganz ehrlich, wenn ich so auf diese Gegner gucke, ich glaube, da könnte es weiter ohne Sieg weitergehen. Also, und dann hast du wirklich, dann reden wir wirklich über Abstieg, ne? Tja. Wenn sie da weiter die Spiele nicht gewinnen und wahrscheinlich sogar verlieren. Also Getafe musst du jetzt unbedingt den Big Point holen, sonst wird es in den nächsten Wochen ganz, ganz düster.
Ja. Ja, wir können den vielen Valencia-Fans bei unseren Zuhörern ja auch nur den Klassenerhalt wünschen, dass es irgendwie besser wird, aber wie Philippo schon gesagt hatte, vielleicht ist das doch irgendwie ein Weg, um aus dieser ganzen Kacke mal rauszukommen, den Reset-Knopf drücken, was beim FC Schalke nur so halb geholfen hat, beim HSV noch irgendwie noch gar nicht so richtig, aber gut, es kann ja trotzdem besser laufen, mal schauen. Was hat man noch in der Liga? Atletico hat auch mal wieder 1-0 gewonnen und das mal wieder in Unterzahl. Also es war jetzt, wir hatten ja schon in der letzten Saison zweimal Siege gegen Espanyol und gegen Getafe, wo sie erst in Unterzahl geraten sind und dann doch noch das Siegtor gemacht haben. Dass sie das aber auswärts schaffen, in Unterzahl das Siegtor noch zu machen, das war 1972 das letzte Mal der Fall gewesen. Aber trotzdem, Cholo, vielleicht solltest du vielleicht doch ab und zu mal eher mit 10 Mann aufstellen und vielleicht gleich Savic ganz draußen lassen, weil das war jetzt von den letzten 5 Spielen seine dritte rote Karte. Wir erinnern uns an Basel, wir erinnern uns an Kupa im Bernabeu und jetzt auch gegen Seferovic. Du merkst, er ist zu langsam, das ist zu schlecht, zieht den da runter. Ja, der wäre sonst durch gewesen, also klare Torchance da vereitelt, gab dann nur Freistoß, weil es noch vorm Strafraum war, aber boah, Savic, die guten Tage sind vorbei.
Ja, aber ganz ehrlich, das sage ich doch hier seit Jahren, oder? Ja. Also, oder zumindest seit diversen Monaten und Folgen, dass da eigentlich längst schon im Winter, also eigentlich schon im letzten Sommer, jetzt eigentlich spätestens im Winter, spätestens, aber nächsten Sommer, doch mal ein neuer Innenverteidiger kommen muss. Also mindestens einer, wie ich finde. Ja, ab und zu reicht's noch, aber ab und zu reicht's bei ihm halt auch nicht mehr und ab und zu knallen die Sicherungen durch oder ab und zu knallt er einen um oder hält einen fest oder beschimpft den Schiedsrichter oder alles zusammen in dem Spiel. Ja, also das hier, Memphis hat übrigens in der 89. Ne, das 1-0 gemacht, also das kann wirklich ein Big Goal werden mit Blick auf die Tabelle, die ja super, super eng ist, grundsätzlich. Ne? Ein Punkt haben sie jetzt Rückstand auf Real Sociedad als Vierter. Und vor Betis konntest du jetzt ein Polster machen, aber dieses Siegtor von Memphis, das kann wirklich noch Gold wert sein. Also von daher,
das war auch Big Point. Das glaube ich, warum man ihn geholt hat. Einfach wieder so ein Mittelstürmer, einer, der weiß, wo er im Strafraum stehen muss. Und dann kommt der Ball irgendwie dahin und er so im Fallen, in der Drehung, weiß er genau, wo das Tor steht. Also das schon ein großer Unterschied gewesen, sonst wäre das eben 0-0 ausgegangen. Oder noch schlimmer, weil eigentlich hätte sich Celta mindestens auch ein, wenn nicht sogar 3 Punkte verdient. Aber Oblak war irgendwie auf der Linie gerade noch so gegen Aspas pariert, hatte das Glück, dass dann dieser Freistoß nach der Savic-Roten an die Latte ging. Selbst Reinildo wollte seinen Torhüter mal herausfordern, hat da irgendwie so eine Klärungsaktion gehabt, zieht voll ab, will irgendwie übers Tor zielen, was auch immer, aber irgendwie kriegt Oblak da noch den Arm hin, also da kann man sich mal wieder auch bei Oblak bedanken. Und ja, auch da die nächsten Wochen der Athletic Club kommt, dann geht's ins Bernabeu wieder zum Derby, da bin ich dabei, dann kommt der FC Sevilla, auch knackig, mal schauen, Atleti, Platz 4, soll schon im Idealfall für Champions League-Ränge reichen, aber es ist weiter keine gute Saison unter Simeone. Man kann sich nur hier und da jetzt Hoffnung machen, der Unterschied zum FC Valencia, dass man da aktiv wurde auf dem Transfermarkt, dass jetzt Memphis da ab und zu mal noch knipsen oder es knallen lassen kann. Ja, wir hatten noch ansonsten wenig in der Liga. Valladolid mal wieder. Was war da? Da waren die letzten 2 Spiele, hatte der Neuzugang Larin, hatte 2-mal das 1-0 beschert. Jetzt hatte der dieses Glück mal nicht gehabt. Es gab 0-0 gegen Osasuna, die jetzt auswärts 5-mal in Folge unentschieden gespielt haben. Auch eine interessante Quote, aber ich glaube, damit können irgendwie beide Vereine leben, sind da mehr oder weniger ganz okay. Mittelfeld, du hast 130 Punkte, Valladolid 24 Punkte auch nur, wie der FC Sevilla, aber das ist, glaube ich, okay für beide. Und dann kommen wir langsam mal so Richtung, oder hast du noch was vom Ligaspieltag? Sonst können wir langsam mal Richtung Real und Club-WM gehen.
Du kannst natürlich das 3-2 von Betis thematisieren bei Almeria. Zumindest vom Ergebnis her, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber vom Ergebnis her klingt es ja schon nach dem Partidazo des Spieltags. Da ging es ja hin und her. Also 1-0 Betis nach 6 Minuten, direkt Ausgleich 20 Minuten später. Dann 2-1 vor der Pause, dann 2-2 nach der Pause, der Ausgleich wieder und dann der Siegtreffer durch Guardado, den Mexikaner in der 70. Also zumindest da ging es hin und her ein bisschen und
mal keine rote Karte.
Mal keine rote Karte und mal wieder für Betis und mal wieder ein Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Liga und drei Niederlagen in vier Spielen. Die wollen ja auch den Anschluss, müssen ja auch den Anschluss halten an die Champions League-Ränge. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, ne, dass du da endlich mal Platz 5, 6, 7 ist ja immer schön und gut, aber du willst ja endlich mal auf diesen vierten Rang, vor allem wenn Atletico so schwächelt. Und mit Blick auf dieses Unterfangen war eben dieser Auswärtssieg bei Almeria sehr, sehr wichtig. Vor allem, weil Almeria brutal heimstark ist. Ne? Die haben ja zuvor 6 ihrer 10 Heimspiele gewonnen. Ich glaube, viertbestes Heimteam der Liga sind oder waren sie vor dem Spieltag. Von daher, da musst du auch erstmal gewinnen als Betis. Und wenn du da in den letzten Wochen gebeutelt bist, also das war ein Big Point für Betis in einem scheinbar sehr schmucken Spiel. Ja.
Okay, nett. Mal schauen, wie weit das noch hochgeht. Hoch ging es jetzt für Real Madrid auf den Thron der Welt, wenn man das so bezeichnen darf. Club-Weltmeisterschaft, deswegen ist das Ligaspiel gegen Elche jetzt erst am Mittwoch, aber immerhin dann schon jetzt quasi morgen, wenn ihr das dann anhört. Ja, Club-Weltmeisterschaft ist natürlich an sich ein Wettbewerb, wo man sagen muss, nice to have, ist das jetzt ein absolutes Muss, hat das jetzt noch reingepasst, das an sich natürlich nicht, wir reden bei Real von 9 englischen Wochen am Stück, das ist absolut brutal und merke ich selbst auch hier als Reporter, dass irgendwie jedes zweiten Tag ist wieder Pressekonferenz und Spieltag, bla. Ich finde es trotzdem irgendwie ein Wettbewerb ganz nett, auch wenn die letzten 10 Jahre immer die Europäer, immer die Champions League Sieger gewonnen haben, aber trotzdem ist es irgendwie einerseits natürlich nochmal eine Belohnung für den Champions League Sieg, es gibt für die Fans dann immer diesen Patch auf dem Trikot drauf, was ein Jahr hält, was ganz cool ist und so der historische Grundgedanke an Club-WM oder Weltpokal ist ja, dass zwischen den Südamerikanern und den Europäern dann klar ist, wer wirklich dann das beste Team der Welt ist, zumindest für das eine Jahr. Also da, dass da dann mal Klarheit herrscht, finde ich gut. Und natürlich, man sieht, wie du einfach auch mal Selbstvertrauen tanken kannst, wenn du nicht 29 Fouls in einem Spiel kassieren musst, wenn wirklich auch mal wenigstens in Valverde nicht irgendwie alles zugelassen wird, was der Gegenspieler so zulässt, aber irgendwie war das, hat man bei den beiden gemerkt, der Platz der Knoten. Es läuft auf einmal wieder flüssiges, schnelles Spiel. Valverde hatte private Probleme, da drohte bei seiner Freundin eine Fehlgeburt. Deswegen hatte der die letzten Wochen die schwerste Zeit seines Lebens, so haben sie es gesagt. Aber dem Baby geht's gut und ist alles okay. Und das merkt man auch bei ihm jetzt, dass er da wieder einige Tore ausgepackt hat. Und Vinicius da eben auch im Finale Doppelpack plus Vorlage. Also das war ja eh schon mal ein nettes Finale mit 8 Toren. Das gab's noch nie bei Club-WM oder Weltpokalfinale. Ja, und irgendwie... für, auch wenn das natürlich mehr Freundschaftsspielcharakter hatte, du darfst natürlich auch nicht 3 Gegentore gegen Al-Hilal kassieren, wie der Fehler von Rüdiger und Co. und Kamavinga, aber trotzdem eigentlich mal eine nette Abwechslung zu diesem grauen, faulreichen La Liga-Alltag und hat mir irgendwie gefallen.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass es dir und dem Madridismo und Real Madrid mehr Spaß macht, gegen Al-Hilal und Al-Ain zu spielen, als gegen Valencia, Atletico, Getafe, Cadiz und wie sie alle heißen, wo es eben eher auf die Knochen gibt und es ein bisschen schwerer fällt den Angreifern, da locker leicht durch die Abwehr durchzuspazieren. Also wer hätte es gedacht, dass es da ein bisschen, das Niveau ein bisschen niedriger ist bei diesen Mannschaften. Kann ich mir dann vorstellen, dass es dann mehr Spaß macht, wenn man plötzlich locker leicht 5 Tore schießt, also vor allem die Art und Weise. Ne? Das Spiel ja nicht live schauen können, weil Stichwort Hallenturnier, aber ich habe es danach in den Highlights gesehen, also das war ja hinten wie vorne Slapstick auf beiden Seiten. Ne? Also das sah ja wirklich nach einem Testspiel aus im Sommer. So schlecht haben ja beide verteidigt. Es war ja vogelwild schwach. Ja. Und bei Real kann man es fast noch eher ein bisschen verstehen, weil sie so klar führten und dann lässt er natürlich nach und so, ne? Bei 5-1 oder 4-1 oder whatever der Spielstand war, darf dir niemals passieren. Ja. Aber wie körperlos da Al-Hilal verteidigt hat, also das hat er ja wirklich mit Spitzenniveau recht wenig zu tun. Ja. Vieto, übrigens alter Bekannter aus La Liga, der war ja nicht so schlecht, war nicht bei Villarreal und wo noch, war bei Atletico sogar.
Das ich glaube, das war ein anderer Vieto, oder? Ich glaube, der hier
kommt. Vieto, es gibt nur einen Vieto.
Echt jetzt?
nee, der war Vieto, okay. Der war in doch habe ich richtig im Kopf. Bei Villarreal war, bei Atletico war, wurde sogar zu Sevilla ausgeliehen, wurde zu Valencia ausgeliehen.
Dann war der das doch krass. So ein
Wandervogel in La Liga, okay. Und galt damals als riesiges Talent aus der Erinnerung heraus, aber hatte scheinbar auch irgendwie andere Dinge im Kopf, weil er ja sehr, sehr früh dann zum Abkassieren. Zu Al-Hilal ist mit keine Ahnung, 25 oder 24 oder so, hier schon zum Geldscheffeln gegangen.
Okay.
Aber dass der ein bisschen Fußball spielen kann, hat man eben gesehen, ne? Ja. Bei Al-Hilal. Also der wurde, glaube ich, auch zum drittbesten Spieler des Turniers.
Nach Vivian Fede, ja.
Genau, so.
Ja, also, ohnehin merkt man bei Al-Hilal, da sind ein paar Legionäre dabei, einer aus Südkorea, noch dieser Marega, wie der heißt. Da merkt man auch, die Liga will auch ein bisschen investieren, nicht nur in Cristiano holen, um irgendwie da ein bisschen sportlich besser zu werden, auch wenn da natürlich immer noch ein Riesenunterschied war.
Um zu deiner Frage zu kommen, was hier so diesen Wettbewerb
Hot or not.
Boah, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich finde die Grundidee gut. Ich finde es interessant aus neutraler Sicht zu sagen, naja, du machst den Clubwettbewerb, wo die Meister der Kontinente gegeneinander spielen. Mhm. Also hier vor allem für die Südamerikaner ja ein super wichtiger Wettbewerb. Mhm. Und ich finde, das hat schon grundsätzlich was Interessantes, ne, dass ja der eine Meister von dem Kontinent gegen den anderen. Problem ist, diese blöde Terminierung mitten in der Saison, dass du dann sogar, also aus europäischer Sicht, aus südamerikanischer oder nordafrikanischer Sicht oder australischer Sicht, kann ich es nicht einschätzen, weiß ich nicht, wann bei denen Saison gerade ist, aber aus europäischer Sicht, in dem Fall Real Madrid, dass du dann auch Spieltage verschieben musst mitten im Jahr. Ja. Die Terminierung ist halt einfach ein bisschen ein Problem, oder anders gesagt, der Spielplan im Fußball ist ja sowieso so überfüllt, in Europa jedenfalls. Jeder Wettbewerb, der eben nicht Liga, Champions League und heimischer Pokal ist, bläht diesen Kalender so auf, dass er schwer unterzukriegen ist, und dann ist das natürlich auch schwer zu rechtfertigen, dass du so einen Wettbewerb dann noch austrägst. Aber von der Grundidee finde ich es jetzt nicht schlecht. Mhm. So, ich würde mir halt von der Terminierung vielleicht ein bisschen versuchen.
Ist Gedanken ja sonst auch Dezember vor Weihnachten gewesen, war da immer noch ein ganz netter Jahresabschluss.
Aber auch das ist ja irgendwie ein bisschen eine bescheuerte Terminierung, oder? Also ich... Wie gesagt, die Kalender zu synchronisieren ist ja schwer. Ich weiß ja jetzt beispielsweise gar nicht, wann hier Melbourne Victory und wie sie alle heißen, wann haben denn die überhaupt ihre Champions League da unten? Wann hat denn Al-Hilal seine Champions League? Das weiß ich alles gar nicht. Aber jetzt rein aus subjektiv europäischer Sicht würde es eher im Sommer ja, glaube ich, wahrscheinlich Sinn machen, vom Termin her, dass du sagst, naja, irgendwann...
Da, wo dann Platz ist.
So. Aber ja, Termin blöd, kann ich jetzt auch nicht fundiert da aus der anderen Sichtweise drüber sprechen. Leider nur aus der europäischen. Idee interessant, Termin blöd. Aber sie wollen es ja aufblähen, ne?
Genau, das ist es.
Das ist ja jetzt das nächste Thema.
Es wird ja mehr, nicht weniger. Genau, jetzt einmal wird die Club-WM noch normal sein und dann ab 2025 sollen es 32 Teams werden, dann allerdings nur alle 4 Jahre. Das ist aber jetzt die Aussage und ich schätze mal, die FIFA wird da auch interessiert sein, das vielleicht doch alle 2 Jahre oder doch sogar jedes Jahr irgendwie durchzupressen. Klar ist Terminierung ein Problem, das war jetzt natürlich ähnlich wie die Supercup eigentlich überflüssig, jetzt in dieses, wie gesagt, 9 englische Wochen am Stück Marathon-Programm reinzupressen. Ancelotti hat ja gesagt, so, ja, der Spielplan ist so fürchterlich, weil jeder Verband, jede Liga sein eigenes Ding versucht durchzudrücken, und das kann es halt auch nicht sein in so einer schwierigen Saison, dass man da alles noch irgendwie mit reinpresst. Das hätte wann anders mehr Sinn gemacht. Ich bin gespannt, wie das dann in Zukunft wird. Alle 4 Jahre, aha, okay, dann aber wiederum müssten dann irgendwie die letzten 4 Champions League-Sieger wiederum wohl dabei sein oder wie auch immer. Das, so genaue Details gibt es da nicht, aber 32 Teams klingt schon auch wieder sehr aufgeblasen. Dann ist es vermutlich auch nicht nur, dass du 2, 3 Spiele zum Titel hast, sondern ein bisschen mehr wie eine richtige WM. Oh, weiß ich nicht, ob ich darauf Lust habe. Dann hast du immer wieder einen freien Sommer ohne großes Turnier, dann will die FIFA da eben sowas reinpressen. Ist jetzt noch nichts, wo ich sage, lecker, sondern eher, boah, wirklich, nee.
Ja, geht's halt wieder ums Geld scheffeln, ne? So. Ja, alles aufblähen, mehr Mannschaften, mehr Kohle, mehr TV-Rechte, mehr von allem.
Vor allem TV-Rechte. Die D-Club-WM jetzt lief bei FIFA Plus. Das war noch gratis und auf Englisch, und ich schätze mal, dann in Zukunft kannst du da auch hier wie bei RTL jetzt noch ein nettes Abo dazu abschließen. Also auch da die arme FIFA hat wohl einen Weg gefunden, um noch ein paar Kröten mehr einzunehmen.
Zeigt ja auch auf, ne, dass das in Deutschland nicht so ankommt, dieser Wettbewerb, der einfach nicht so wichtig ist. In Südamerika, wie gesagt, da ist das anders. Für Flamengo und für die Argentinier und so ist das ja immer schon eine große Ehre, da teilzunehmen. Die nehmen das sehr wichtig. Für die Europäer nicht so wichtig. Und dann das Ding noch aufblähen. Sollte, müsste nicht sein. Also das Format jetzt finde ich schon... Ja. Passabel, wobei, wie gesagt, in letzter Zeit interessiert es mich auch weniger, weil logisch Barca nicht mehr dabei ist.
Komisch.
Ist ja Rekordsieger ist ja Real Madrid jetzt mit 5 Titeln, glaube ich, ne?
Plus 3-mal Weltpokal, ja.
So, und Barca mit 3 dahinter, meine ich. Von daher hat es mich früher mehr interessiert als jetzt, so ehrlich will ich auch sein.
Okay, wir gehen langsam zum Ende der Folge, gehen wir entgegen. Wir haben nochmal Feedback von einem unserer oder ohnehin nach der letzten Folge mit unserem Team der Hinrunde haben uns viele geschrieben. Da danke schon mal, das ist ja völlig legitim zu fordern, dass ein Militao da reingehört oder auch ein Vinicius vielleicht oder Koundé statt Christensen oder so. Das können wir schon alles verstehen. Wir haben halt immer nur das Problem, wie jeder Trainer, dass er nur 11 aufstellen kann. Und deswegen hier und da gibt das manchmal Schwierigkeiten. Unter anderem hat uns da auch der Malte geschrieben. Er schreibt unter anderem, ich fasse das mal zusammen, Vinicius spielt eine genauso gute Saison wie Dembélé. Er hat sogar noch bessere Statistiken und er gehört genauso in so eine Elf wie Issy Poulason von Rayo Vallecano. Ja, interessant. Auch Yeray Alvarez ist ein absolutes Muss, der Innenverteidiger vom Athletic Club. Und er schreibt, Gaia ist und bleibt der beste Linksverteidiger der Liga. So wäre jetzt die Elf im 4-3-3 von Malte. Ter Stegen im Tor, dann Koundé, Yeray, Araujo und Gaia. Im Mittelfeld Valverde, Merino, Griezmann und Poulason mit Lewandowski und Vinicius vorne geht auch Dembélé hat sich schon genauso verdient oder was weiß ich, dann eben Lenormand, den konnte man bestimmt streichen. Schade für Alex Garcia, den du ja mit reingebracht hast, Alex. Ja, wie so ist es, passt. Es ist
ja, auch ein schön, der muss ja rein, der hat ja auch einen wunderschönen Namen. Ja?
Alex, nicht Alex.
Ja, mit I. Ist halt die katalanische Variante.
Ach so, ja. Ist so.
Ja, 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 gut, genau. Ja. Also wie gesagt, da gibt's. Wir müssen uns ja eh immer einigen, das ist ja eben auch immer schwierig. Ja. Es war ja erstaunlich, wie einig wir uns grundsätzlich waren. Normalerweise wird er ja viel mehr geschachert und gestritten, um da aus zwei Meinungen eine Mannschaft aufzustellen. Ne? Von daher war ich ja eh überrascht, wie harmonisch das zuging.
Du hättest dich vielleicht sogar auf zwei Blankos runterhandeln lassen können, was an sich beim Tabellenzweiten auch okay wäre. Aber irgendwie fand ich, hat es nur so einer, wenn überhaupt.
Ich habe ja gesagt, von mir aus kam Militao, wäre da auch okay gewesen. Aber ist ja wurscht. Folge ist rum, Mannschaft steht und dass es natürlich andere Meinungen gibt, ist ja nicht nur legitim, sondern ja gewünscht. Also ja, ne, das ist ja logisch.
Petri
dass,
auch, ja.
Wie beim Trainer, ne? Jeder Trainer setzt halt auch auf andere Spieler. Ja. Das ist ja von daher alles cool und sehr cool, dass es da Feedback gibt vor allem und dass wir eure Mannschaften da hören und ihr uns die mitteilt und auf Social Media uns auch gerne mal zusammenscheißt, wenn eine Auswahl nicht ganz stimmt oder wenn man nicht zufrieden ist mit zum Beispiel der Aussage, Ter Stegen ist klar die Nummer 1 und Trapp eher nur die Nummer 2, dass es dann Meinungen gibt, das wollen wir ja auch. Ne? Also das ist ja Sinn der Sache. Im Fußball gibt es halt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern viele, viele Grautöne, viele Meinungen. Von daher alles cool. Wenn ihr uns die Meinung übrigens mitteilen wollt und wir sollen darüber sprechen im Podcast, ja, dann werdet doch einfach mal Patreon, wenn ihr uns supportet. Dann lesen wir eure Fragen vor, lesen euer Feedback vor, gehen darauf sehr gerne ein. Also unter patreon.com/tikitaka-podcast könnt ihr unserer kleinen Community beitreten. Wir haben ja eine unter anderem bei Discord oder eben ja in den PMs, in den Privatnachrichten, die ihr uns dann schreiben könnt über Patreon, könnt ihr schön mit uns kommunizieren. Also supportet da, wenn ihr Bock habt, wenn euch dieses kleine spanische Hörspiel hier gefällt. Ja. So.
Zum Abschluss können wir nochmal Königsklasse schnell durchgehen, oder?
Willst du Königsklasse durchgehen?
Nur zumindest schnell sagen, warum die Bayern gewinnen werden. Ja, weil PSG eh scheiße ist und noch scheiße drauf ist. Ich sage auch, Dortmund gewinnt gegen Chelsea, Benfica gewinnt gegen Brügge. Ich glaube, Brügge hat vor den letzten 10 Spielen nur 1 gewonnen oder so. Die sind gar nicht mehr gut drauf. Da ist so dieser Europa-Flow scheinbar verloren. Milan gegen Tottenham bin ich gespannt auf ein nettes 4-4 oder so. Dann lass es notfalls nur 2-2 sein. Aber Daumen drücken den Bayern, oder?
Boah, PSG raus. Boah, Daumen drücken den Bayern.
Klar, Alter. Das, was Real Madrid Europa den Gefallen getan hat in der letzten Saison.
Das fällt mir aber jetzt naturgemäß nicht so leicht, den Bayern den Daumen zu drücken.
Du willst doch eh lieber in der nächsten Runde Bayern gegen Real sehen als PSG gegen.
Das ist halt dann zweimal Pest gegen Cholera, ne?
Ja, okay.
Nee, also ich, um jetzt mal sachlich zu werden, ich habe die Bayern, ich sehe hier die Bayern als recht klaren Favoriten. Bei der Auslosung war das überhaupt nicht der Fall, da war ich bei 50-50 und ich kann dir nicht sagen, wer weiterkommt. Jetzt hat sich die Stimmungslage geändert, also bei mir, weil die bei Paris sich geändert hat, weil sich die Form geändert hat. Alter. Die haben von den letzten 10 Spielen, ich glaube, 5 nicht gewonnen oder von 11 5 nicht gewonnen und 4 sogar verloren. Haben jetzt bei Monaco am Wochenende verloren, sind im Pokal ausgeschieden bei Marseille, weil zuletzt Mbappé, Messi und Neymar ständig verletzt waren. Alle hatten was anderes. Messi nicht mal 100% motiviert. Der hat ja seinen großen Höhepunkt gehabt bei der WM. Neymar ist war verletzt, ein bisschen launisch, kein Bock. Mbappé fällt jetzt aus. Also es sieht nicht gut aus aktuell bei PSG. Und deswegen, auch wenn die Bayern ja ein bisschen wackeln.
Haben wir keinen Bock auf Bundesliga.
Aber
in der Champions League funktionieren die.
Ja, aber wie gesagt, die Ausgangslage ist klar. Die eingeschworenere, bessere Fußballmannschaft im Sinne, ne? Alle ziehen an einem Strang und mit klarem Spielsystem und alle arbeiten gegen den Ball. Da ist Bayern die bessere Mannschaft aktuell. Deswegen glaube ich, dass die Bayern weiterkommen werden. Bei Mailand, Tottenham kann ich dir nicht sagen, das ist 50-50. Bei Brügge, Benfica, habe ich Benfica auf dem Zettel, ja. Haben ja die Gruppe gewonnen übrigens mit PSG und Juve, ne? Falls du uns erinnern. Das ist ja ein bisschen her, Champions League Gruppenphase, aber da war ja was. Und Dortmund, Chelsea, das ist knackig, Alter. Also das klingt erstmal nach einem geilen Fußballspiel, aber Chelsea hauen Kohle raus ohne Ende, aber
Siege. Keiner weiß, wie der Nebenmann heißt.
Erstens, ja, so ein bisschen, aber Siege erkaufen können sie noch nicht. Ja. Die haben zuletzt 0-0, 0-0 und 1-1 in der Premier League gespielt. Also aktuell läuft es da nicht so gut, klar, da eine neue Mannschaft muss ich erst finden und beim BVB läuft es ganz gut, deswegen
zu Hause.
Super knackiges Spiel, 50-50 Game, aber ich finde, der BVB hat hier Chancen aufs Weiterkommen.
Haut mal ein schönes 3-0 raus, komm,
Dortmund. Ja, das weiß ich nicht, aber so mit ne, irgendwie 2-1 gewinnen und dann irgendwie ein 1-1 halten an der Stamford Bridge, kann ich mir schon vorstellen. Aber also ich persönlich freue mich wirklich am meisten auf die Paarung Dortmund gegen Chelsea, weil wie gesagt, PSG ist keine Mannschaft und ist nicht fit und da graut es mir ein bisschen. Aber wir können mich jetzt auch nicht darüber freuen, wenn jetzt die Bayern dieses Konstrukt, das mir ja auch das ja auch nicht sympathisch ist, rausschmeißt, aber es sind halt trotzdem die Bayern.
Mein Gott. Ja gut, sie können ja in der nächsten Runde dann rausfliegen, dann gegen Real. Mal schauen. Alright, dann haben wir es doch schon wieder geschafft. Das war schon wieder Tiki-Taka ist nicht tot, Tiki-Taka lebt, ja, wie The Zone geschrieben hat. Das war unsere Folge Nummer 169. Meine Stimme hat gehalten, Alex ist auch nicht eingeschlafen.
Trotz jetzt warte mal ab, Kollege, du moderierst hier übrigens zu früh ab, weil hier, du hast die Tipps vergessen.
Ah ja, müssen wir noch mehr.
Du wolltest es verschweigen und ich weiß auch genau, warum du es verschweigen willst, weil ich dich schon gar nicht mehr finde im Tableau. 7 Plätze hast du verloren, Herr Kern. 9 Pünktchen bisher geholt. Spiel da ist ja noch nicht rum, stehen ja noch 2 Spiele an, aber das ist ein bisschen dünn mit deinen 9 Pünktchen.
Auf und Platz 21 Punkt weniger als der Spieltagssieger.
So, und der Kollege Troika, der ist hier auf Rang 6 geklettert und hat 22 Punkte an diesem Spieltag geholt. Nur einen Punkt hinter dem Kollegen Peters, der ist mit 23 Punkten Stand heute Tagessieger. Wie gesagt, 2 Spiele kommen noch. Aber ich habe richtig saftig gepunktet, mein Freund. Und du willst das hier verschweigen. Und so geht's ja mal nicht. Ja,
ja, dass Fipsi auf einmal auf Platz 1 ist. Also Cedric, JD, Yusuf da oben. Haltet euch ran. Wir können doch nicht den Vorjahresdritten jetzt irgendwie zum Ersten. Ja, läuft nicht gut. Läuft nicht schön. Aber gut. Respekt an euch, an Peters bisher, den Spieltagssieger mit 23 Punkten. Aber 2 Spiele sind ja noch. Heute Espanyol gegen Real Sociedad, dann am Mittwoch eben Real Madrid gegen Elche und am Donnerstag die Europa-League-Spiele von Sevilla und Barca. Viel Glück. Vielleicht schalte ich doch mal ein, aber Donnerstag, Fußball, mal gucken. Ja, dann jetzt aber. Danke fürs Einschalten, euch eine schöne Woche, eine schöne sonnige Woche, es ist zurück. Ich werde jetzt meine Stimme schonen, um dann wieder Zebrahead zu krönen. Oder den neuen Linkin Park Song. Unbedingt anhören, Lost, sensationell geil. So viel dazu. Okay.
So viel dazu. In dem Sinne, viel Spaß mit Champions League, Europa League. Wer es guckt, wir sehen uns nächste Woche. Adios.
Hallo Madrid, ciao.